886 Radiothek.
Ich trinke gern Kaffee, lese gute Seiten, schlechte Seiten, so wie man den Tag beginnt. Mal schlecht und mal schön, diese guten Seiten, schlechten Seiten, manchmal ganz ohne Sinn.
Der 886 Zeitungscheck.
Wir schauen die Schlagzeilen durch, online und im Print, und schauen dann ein paar dieser Top-Themen des Tages ein bisschen genauer für euch an, damit ihr nicht die Zeit euch nehmen müsst, in der Früh alles im Einzelnen genau durchzulesen. Machen wir das und versuchen dann all diese Dinge ein bisschen einzuordnen, dass man da weiß, worum es genau geht. Und natürlich auch heute, am inzwischen achten Tag des Invasionskriegs von Putin gegen die Ukraine, haben wir das auch heute mit dabei, wobei, ich sag's gleich ganz offen dazu, wir haben überlegt, sollen wir das jetzt noch in den Zeitungscheck mit reinnehmen, weil natürlich, es gibt jetzt aktuell aus Russland oder aus der Ukraine auch vor allem einfach zwar Lageberichte, die wir in den Nachrichten haben. Also Christian vorher berichtet, dass jetzt eine Stadt eingenommen wurde und ein Lagebericht und so weiter.
So ist es, aber es lässt aktuell gerade wenig Diskussionsfreiraum.
Vor allem gibt es auch wirklich keine neuen Analysen, über die wir jetzt da euch erzählen könnten von irgendwelchen Experten, weil die schauen gleich aus wie gestern und vorgestern. Allerdings einen sehr spannenden Aspekt, den haben wir gefunden, Kinga, und du hast gemeint, das hat dich sehr interessiert, sehr neugierig gemacht, ist gestern in der ZIP 2 behandelt worden. Da war ein Völkerrechtsexperte zu Gast bei Armin Wolf und du hast gemeint, das möchtest du noch mal kurz zusammenfassen, weil das doch sehr, sehr spannend war.
Genau, Völkerrechtsexperte Ralf Janek war das, der da beim Interview war, und ich fand die Fragen, die da besprochen wurden, die sich so aufgetan haben in den letzten Tagen in diesem Kriegsgeschehen, eben sehr spannend. Ich starte mal gleich mit vielen Bildern, die man ja natürlich auch sieht. Ukrainische Zivilisten werden mit Gewehren ausgestattet, um sich zu verteidigen. Es sind natürlich auch teilweise Leute, die noch nie in ihrem Leben ein Gewehr in der Hand gehabt haben oder jegliche Kampferfahrung haben. Und man sieht dann natürlich auch viele Bilder, die halt für uns so surreal wirken, wo Zivilisten zum Beispiel Molotow-Cocktails bauen. Und da war jetzt eben eine Frage, ist das erlaubt? Also dürfen sich Zivilisten mit diesen Mitteln, mit Gewehren, mit Molotow-Cocktails verteidigen in diesem Krieg? Fängt schon mal nicht so einfach an. Also zum einen muss man sich klar sein als Zivilist, dass man, sobald man jetzt zum Beispiel seinen Cocktail nach russischen Soldaten wirft, eine direkte Teilnahme an der Kampfhandlung begeht und somit auch ein legitimes Angriffsziel ist für den Gegner, also für die Russen in dem Fall. Und dann ist man kriegsrechtlich auch nicht mehr geschützt. Also dann darf man auch angegangen werden. Ja.
Weil das natürlich so, ich muss dazu sagen, also normalerweise ist es so, dass im Völkerrecht, da ist Krieg unter Anführungszeichen mit Regeln belegt, das ist eh schon ein bisschen absurd, aber es ist so.
Ja.
Und es heißt da, dass nicht absichtlich auf Zivilisten oder Zivilbevölkerung geschossen werden darf. Das sind keine legitimierten Angriffsziele. Genau. Sollte das nachgewiesen sein, wäre das ein Kriegsverbrechen. Sobald ich, wie du jetzt gerade gesagt hast, aktiv an der Kampfhandlung teilnehme, ist wurscht, was ich eigentlich bin, Zuckerbäcker oder Mechaniker, sobald ich mich da beteilige mit Waffen, wird der Soldat, der gegnerische, davon freigesprochen, dass er jetzt erkennen muss, ist das der Zivilist oder nicht, sondern der ist in der Kampfhandlung. Und das ist natürlich ein großer Punkt an der Geschichte.
Genau, es gibt aber noch einen anderen spannenden Punkt eben in diesem Kriegsrecht, und zwar wäre oder würde diese Invasion so spontan erfolgen, dass jetzt wirklich von der einen Sekunde auf die andere man quasi rausgehen muss und mit einem Gewehr ausgestattet wird, um wirklich sein Leben zu verteidigen, dann würde es schon wieder anders ausschauen. Also das wäre, wenn das so eine spontane Aktion wäre, plötzlich, dann wäre das erlaubt, aber das trifft in dem Fall nicht zu, weil sich das ja jetzt schon seit Tagen aufgebaut hat. Die nächste Frage, ich meine, es ist einfach so absurd, dass man halt darüber überhaupt nachdenkt, aber die stellt sich jetzt natürlich. Es wurden ja von Putin russische Spezialkommandos entsendet, um Präsident Zelensky zu ermorden. Ist das erlaubt? Wie gesagt, absurd, dass man sich das überhaupt fragt, aber ja, ein russischer Völkerrechtler hat Ralf Janek eben gemeint, würde ja sagen, weil er als Oberbefehlshaber der Streitkräfte ja auch ein legitimes Ziel wäre für den Gegner. Aber generell natürlich nicht, weil es gilt in einem Aggressionskrieg, wie du schon gesagt hast, generell das Gesetz, dass jeder Verlust von Leben eine Verletzung vom Recht auf Leben ist. Also nein. Dürfte man ihn festnehmen, war dann die nächste Frage. Auch nein, weil Krieg eben als solches ist in dem Fall schon nicht erlaubt. Also schon die Vorhandlung ist ja rechtswidrig und ein Regimewechsel durch Gewalt ist im Völkerrecht auch nicht erlaubt. Also auch das ist eigentlich keine Option. Und dann noch eine sehr spannende Frage, weil natürlich die jetzt auch aufkommt und jeder darüber nachdenkt. Ist Putin rechtlich jetzt ein Kriegsverbrecher? Wird er als das sozusagen in die Geschichte eingehen, was ja auch viele sagen? Das ist jetzt so, der Krieg ist völkerrechtlich natürlich ein Verbrechen, aber der Befehl vom Einmarsch allein Das gilt als Aggressionskrieg in diesem speziellen Fall. Und nein, dafür allein wäre er kein Kriegsverbrecher. Also allein dafür, dass er den Einmarsch befehlt, quasi nicht. Aber das muss man trennen von den Verbrechen, die während des Krieges passieren. Also sobald er Handlungen auch wirklich für einen Angriff und so angibt, und das hat er ja, gilt das ganz klar als Verstoß. Also wie gesagt, muss man trennen. Aber prinzipiell eigentlich ja, weil er hat ja schon Handlungen angeordnet, die zu einem Kriegsverbrechen führen. Und als Abschlussfrage, könnte man Putin nicht einfach festnehmen? Hat sich auch sicher jeder irgendwie schon mal so gedacht. Und der wird ja wieder zu irgendwelchen Staatsbesuchen oder wie auch immer erscheinen, kann man ihn da nicht einfach festnehmen. Das könnte man, wenn es einen Haftbefehl gäbe. Na nicht. Aber der Experte Ralf Janik sieht es als sehr unrealistisch, dass der internationale Strafgerichtshof das ausgeben würde. Und der müsste das tun, um diesen Haftbefehl auszuschreiben.
Ja. Außer spannend, was Ralf Janik gesagt hat, ist, generell sind aber auch schon Kriegsverbrechen passiert. Jetzt in der Ukraine nach einigen Bildern, die man verifizieren hat können. Und zwar nämlich in dem bewusst zivile Ziele angegriffen worden sind. Das ist klar Völkerrechtsbruch und damit ein Kriegsverbrechen. Überhaupt sehr spannend, dieses Interview. Wer dann noch irgendwann Zeit hat im Laufe des Tages, merkt sich das, kann man natürlich nachschauen in der ORF-Mediathek.
Ja,
danke, dass
Fall.
Du das so gut wiedergegeben hast. Wir schauen weiter zu einer anderen sehr spannenden Sache, die gestern passiert ist und natürlich auch ein bisschen untergeht im Laufe der Berichterstattung über die Ukraine, aber doch sehr wichtig ist, nämlich der ÖVP-U-Ausschuss ist ja gestern losgegangen, hat gestartet. ORF.at schreibt da zum Beispiel, Auftakt brachte Frust über Zersetzung. Und sehr gerne würden wir da jetzt ein bisschen plaudern über inhaltliche neue Erkenntnisse, die man gewonnen hat und so weiter und so fort. Aber da gibt es nicht viel zu erzählen. Warum? Weil...
Auch das ist sehr spannend.
Sehr, sehr, wie soll ich sagen, ungesund war es gestern für mich, rein vom Blutdruck her, die Live-Ticker mitzulesen. Aus dem Urschuss werden ja immer noch nicht öffentlich übertragen, muss man auch sagen, wie es meiner Meinung nach eigentlich sein sollte. Nein, man kann das halt mitlesen von Journalisten, die das tickern. Und gleich zu Beginn einmal ist der Start verzögert worden des Urschusses unter Befragung des Kanzlers, weil Vorsitzender Sobotka hat eigenmächtig, ohne es mit irgendjemandem abzusprechen, die Mikrofonanlage umprogrammieren lassen im Befragungsraum, sodass nur noch er Mikrofone ein- oder ausschalten konnte. Das heißt, er hätte die komplette Herrschaft darüber gehabt, wer kann hörbar für alle etwas fragen und sagen oder nicht.
Und normal ist es so, dass sich jeder selbst einschalten kann.
Die Abgeordneten, die Fragen stellen, dürfen sich selber einschalten. Die Argumentation von ihm war, das war halt nur, um eine Ordnung herbeizuführen.
Ja, und im Nationalrat mache ich es ja auch so.
Ja, wobei da gibt es halt nur das eine Mikrofon und alle anderen haben kannst. Das ist ein bisschen, Die Abgeordneten der anderen Fraktionen haben sich natürlich aufgeregt und dann ist das geändert worden. Also das alleine hat schon mal Zeit gestohlen von der Befragungszeit natürlich und den Start verzögert. Allein auch schon, was das für eine, ich möchte das Wort, ich muss leider sagen, Präpotenz an den Tag legt, von dem Vorsitzenden, der von allen Fraktionen im Vorhinein als vielleicht nicht ganz unvoreingenommen bezeichnet wurde und der sagt, nein, ich bin natürlich völlig unparteiisch und macht das ist die erste Handlung, die er setzt. Also das war schon mal so, war auch allein schon nur dem Anschein nach, warum? Das kann doch nur eine Provokation sein, aber bitte, war das einmal das Erste. Und das Zweite, was dann einfach durchgehend zu lesen war, ich kann es nicht im Detail wiedergeben, weil das würde die Sendung heute sprengen im Rahmen. Mhm. Aber man konnte nachlesen.
Aber inhaltslos halt.
Inhaltslos, das ist ja spannend. Was einfach ständig passiert ist, es ist ständig erklärt worden, die Fragen wären unzulässig, nicht genau formuliert, nicht Teil des Untersuchungsgegenstandes. Die waren nicht präzise genug, sie müssen aber schon schauen. Sie fragen dann nach einer Partei, das ist nicht, wollen die ÖVP, wollen das offenbar nicht haben. Und es haben auch dann Jan Kreiner, Steffi Crisper zum Beispiel auch gesagt, es ist einfach zermürbend gewesen. Auch Hafenecker von der FPÖ hat das gesagt, es ist irgendwie zermürbend und einfach extrem schlauchend, wenn du da stehst und versuchst, eine Frage zu stellen. Und also wer die Zeit hat, kann auch da mal nachschauen.
Ich habe den Ticker natürlich gestern auch live mitverfolgt, klar. Und ich glaube, allein in der ersten Stunde hat es schon 3 Stehungen gegeben, heißt Besprechungen außertourlich der Befragung. Und ich glaube, in der ersten Stunde waren 3.
Ja.
Pause gemacht vom Live-Ticker und habe sicher die nächsten 4 verpasst, wie ich dann ein paar Stunden später wieder eingestiegen bin. Also.
Und es sind so Details wie, also die Frage war zum Beispiel von Jan Kreiner von der SPÖ an den Kanzler, hatten Sie die Wahrnehmung, dass etwas so ist? Einspruch war, das ist suggestiv. Gut, neu gefragt. Hatten Sie eine Wahrnehmung, ob etwas so war? Also um solche Unterschiede reden wir da jetzt. Da geht's jetzt erst einmal. Und dann, was noch einmal, es hat Studien vorgelegt, das sind Studien, wie sind die finanziert worden? Was für Studien meinen Sie? Kann ich da nicht lesen. Gut. Na, was da zustanden ist? Telefonumfragen statt Studien. Weil das war nämlich der Modus, die Studien sind über Telefonumfragen erhoben worden. Aber es war nicht gut, genau genug formuliert, weil er hat statt Studien Telefonumfragen gesagt. Also um solche Dinge geht es da, um solche Wortspitzeleien und Spitzfindigkeiten. Und das hat wirklich sich stundenlang hingezogen. Also es war sogar schon anstrengend, nur den Live-Ticker mitzulesen. Und das war schon zermürbend. Und
es muss auch für Neos super anstrengend gewesen sein. Die durften ihre erste Frage um 15.30 Uhr stellen. Und wie wir wissen, hat der Ausschuss um 10 Uhr in der Früh begonnen. Also am Vormittag.
Wahnsinn.
Also den 5,5 Stunden einmal nur zuhören dürfen.
Auch der Kanzler selbst hat zuerst erklärt, wie sehr er sich nicht um die Transparenz bemühen möchte und dann aber wirklich so allgemeine Antworten gegeben, sehr kurze Antworten mit, ja, das kann so sein oder na, das müssen Sie schon genau erklären oder da weiß ich nicht genau, was Sie meinen. Das ist halt wirklich, also dann das, es fühlt sich dann ein bisschen das Ganze an wie eine Farce. Ja, dann ist es so, na gut, dann wisst ihr was, okay, dann, wozu dann das Ganze? ÖVP hatte argumentiert, man hat aus dem letzten Urschuss gelernt und bevor es dann wieder zu einer Anzeige wegen einer Falschaussage kommt, will man jetzt ganz genau nachfragen, wie das eigentlich gemeint ist und will halt schauen, dass die Fragen sehr genau gestellt werden. Es ist einfach nur als Staatsbürger finde ich das ein bisschen ärgerlich, wenn man sich das anschaut und sagt, okay, die machen aus dem Ganzen einfach nur einen Zirkus, einen offenen Zirkus.
Ja. Heute kommt aber eben Peter Pilz, der nimmt anscheinend ein paar Seiten Chat-Protokolle mit, ist dem Vernehmen nach durchgesickert und Herr Sobotka macht heute den Vorsitz nicht, hat einen anderen Termin.
Weil in diesen Chats soll Wolfgang Sobotka auch belastet werden, das ist angekündigt worden und Sobotka hat sich jetzt terminlich vertreten lassen. Schauen wir mal, wie das heute ablaufen wird und ob da auch so viele Störungen mit dabei sind. Wir werden euch natürlich dann laufenden halten in den Nachrichten morgen. Und wahrscheinlich morgen auch um dieselbe Zeit. Gut, Christian, schauen wir noch zu was anderem ganz kurz und zwar ein Thema, das jetzt auch schon länger nicht mehr vorgekommen ist, aber trotzdem nicht an Relevanz verloren hat.
Ja, Corona. Ich wollte eigentlich darüber sprechen, dass übermorgen geöffnet wird, dass aber die Zahlen jetzt wieder massiv ansteigen und dass das irgendwie gerade schwierig ist. Dann ist aber was anderes dazwischen gekommen. Quasi die Kronenzeitung von heute in der Früh schreibt: Wechsel am Wochenende? Fragezeichen. Insider, Mückstein unmittelbar vor dem Aus. Mhm. Also die Krone sagt hier, dass es ein Gerücht gibt, das sich schon länger hält anscheinend und sie haben die Insider-Informationen direkt von vor Ort und sagen, dass Mückstein sich anscheinend am Wochenende zurückziehen wird. Das heißt, nicht nur die Kanzler wechseln in Österreich regelmäßig, sondern anscheinend auch die Gesundheitsminister. Mhm. Als Grund wird hier in diesem Artikel jetzt kein konkreter genannt, sondern prinzipiell einfach, dass er mit der Situation irgendwie, dass er da nicht ganz hineingewachsen ist in diese Position und dass auch eben eine Pflegereform anstünde, die ihm auch nicht ganz zugetraut wird, anscheinend parteiintern. Mhm. Und die Krone berichtet dann eben, dass es schon einen neuen geben soll, einen Politprofi aus Vorarlberg, heißt Johannes Rauch. Mhm. Aber wie gesagt, alles Gerüchte. Die Krone zitiert hier einen Insider oder mehrere Insider. Und dann möchte ich aber trotzdem ganz kurz zum Corona-Thema kommen. Ja, wie gesagt, die Zahlen steigen wieder. Gestern waren es fast 40.000 Neuinfektionen, fast 50 Todesfälle innerhalb eines Tages und übermorgen wird gelockert. Da war dann gestern eben auch in der ZIP2 sind die ganzen Experten zu Wort gekommen. Klimek, Schernhammer, wie sie alle heißen. Und da hat es auch geheißen, der Klimek vor allem hat gesagt, die Zahlen werden wahrscheinlich hoch bleiben. Das heißt, sie raten dazu zu den klassischen Maßnahmen, Maske tragen, Hygiene etc. Schernhammer hat gemeint, wir haben gesagt, die Öffnungen sollen stattfinden, wenn die Zahlen wieder sinken. Das tun sie halt gerade nicht, sie steigen gerade wieder. Deshalb, sie spreche sich eher dafür aus, nicht zu öffnen. Aber ja, ich glaube, das ist tatsächlich schon jetzt eben beschlossene Sache. Da wird nichts mehr dazwischen kommen.
Schaut so aus, it is what it is. Also trotz allem der Freedom Day am 5. März, offenbar vielleicht auch für den Gesundheitsminister. Danke euch für diesen Zeitungscheck. Gute Seiten, schlechte Seiten natürlich auch online nachzuhören. Alle Folgen auf Radio 886.at und überall, wo es Podcasts gibt, unter dem Titel Gute Seiten, schlechte Seiten.
Die 886 Radiothek. Jederzeit abrufbar auf Radio 886.at. 886!